Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich wie jedes Mal. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, ein Ehemann wird vom Narren zum Geliebten. Und ich frage jetzt nicht, wer hätte gern, dass ihr Ehemann vom Narren zum Geliebten wird. Denn wenn du da Handzeichen magst, dann ist das vielleicht nicht so gut. Und Narr auf Hebräisch heißt Nabal und Geliebter heißt auf Hebräisch David. Ich hätte die Botschaft auch anders nehmen können. Ebne deinem Segen den Weg. Ist prima, spricht dann alle an. Oder ich hätte es nennen können, Selbstsucht rentiert sich nicht. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Selbstsucht rentiert sich nicht. Ich fange mal mit einer Schriftstelle an. Und zwar mit Sprüche, Kapitel 25, Vers 27. Sprüche, Kapitel 25, Vers 27. Da heißt es, zu viel Honig essen ist nicht gut. Wir können auch sagen heute, zu viel Torten essen ist nicht gut. Zu viel Eiscreme schlecken und dann Wasser trinken und Kirschen drauf essen ist auch nicht gut. Da rumort es dann im Bäuchlein. Und, geht der Satz weiter? Ehrende Worte gebrauche sparsam. Lass mir ganz kurz ein Wort zu verzogenen Kindern sagen. Okay, verzogene Kinder. Keiner von uns hat verzogene Kinder. Niemand von uns ist verzogen. Aber vielleicht kennst du jemanden, der solche hat. Kann ja sein. Ja, es gibt Leute, die sind notorisch unzufrieden, notorisch unglücklich, denken, die Welt schuldet ihnen etwas. Und wenn du da mal ein bisschen zuhörst und ein wenig nachschaust und lange noch auf der Welt bist, um das mitzubekommen, dann stellst du fest, dass das unweigerlich Leute sind, denen ständig der Bauch gepinselt wurde. Die kamen von der Schule heim und haben irgendwas in Werken gemacht, in der Grundschule. Und da steckt erkennbar nicht allzu viel Anstrengung drinnen. Aber der Lehrer und die Eltern, die sagen, Mai, ist es schön, das hast du sehr gut gemacht. Obwohl es nicht sehr gut ist und die Person sich überhaupt nicht angestrengt hat. Wenn das oft genug passiert, dann lernt diese Person, dass gute Gefühle wichtiger sind als gute Leistung. Bist du noch da? Es stimmt aber überhaupt nicht. Gute Gefühle sind nicht halb so wichtig wie gute Leistung. Denn du fühlst dich nur dann richtig gut, wenn du gute Leistung gebracht hast und nicht jeder dir sofort was Gutes sagt und was Nettes was sagt und was Freundliches sagt. Und wie gesagt, einmal sagt einer nicht sofort was Freundliches und Nettes zu dir, dann verfällst du sofort in ein Trauma. Was hat der gegen mich? Ja, vielleicht überhaupt nichts. Vielleicht liegt es eher dann an dir. Schau, manche Menschen, die sind so selbstzentriert, die kreisen so sehr um sich selber, wie schwarze Löcher im Weltraum. Na, die haben eine so starke Anziehungskraft, da entweicht kein Licht mehr, die strahlen nicht, die sind finster. Und es gibt viel zu viele Menschen, sogar den ein oder anderen Christen, die sich viel zu sehr um sich selber drehen, um sich selber, die leuchten nicht. Aber Gott will, dass du leuchtest. Dreh dich mal nochmal zu deinem Nachbarn und sag, du leucht scharf. Du sollst leuchten und dazu ist es notwendig, dass du dich nicht zu sehr um dich selber drehst. Denk nur mal an den verlorenen Sohn. War der glücklich? Hat er ein gutes Ende genommen? Nein. Ich sage dir mal eins, alle Selbstsüchtigen, alle, die sich so sehr um sich selber drehen, die sind unglücklich und sterben unglücklich und ruinieren ihr Leben. Fragen sich, warum sie keine Freunde haben. Ich kann dir das Geheimnis sagen, du drehst dich viel zu sehr um dich selber. Du ruinierst jede Beziehung, in die du eingehst. Mit deinem Mund und mit deinem Anspruchsdenken. Du hast dir ein Anspruchsdenken erworben. Für nichts und wieder nichts. Weißt du, die Welt, die schuldet dir gar nichts. Du schuldest der Welt etwas. Denk mal an den verlorenen Sohn. Das ist ein Trauerspiel, eine Tragik. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der offensichtlich reich ist. Der hat zwei Söhne. Wir kümmern uns nur um einen, um den sogenannten Verlorenen. Der Mann ist reich. Und ich garantiere euch, der Mann hat diesem Sohn, wahrscheinlich war es der Jüngere, immer gesagt, was für ein toller Hechter ist und wie gut er das gemacht hat. Das hast du sehr gut gemacht, obwohl es nicht besonders gut war. Einfach, weil er wollte, dass es ihm besser geht und er nicht so hart erzogen wird, wie er selber seinerzeit. Der Vater, der ist streng erzogen worden und hat es dann aber zu etwas gebracht. Der hat ein blühendes Geschäft gehabt und jetzt hat er verwöhnte Kinder, zumindest einen verwöhnten Sohn. Und dieser Bub, der hat es nicht so mit dem Arbeiten, der denkt sich, der Vater, der hat so viel Geld, das braucht er alles überhaupt nicht. der gibt mir nichts ab, statt dass er mir eine Stelle gibt bei sich als Frühstücksdirektor, wo ich viel verdiene und wenig machen muss, macht er das einfach nicht. Und dann denkt sich der so in sein Anspruchsdenken hinein, dass er zum Schluss zu seinem Vater geht und sagt, Vater, du stirbst mir nicht schnell genug. Du interessierst mich nicht, sondern dein Geld interessiert mich. Zahl mir mein Erbe aus. Also mir persönlich wird sowas nicht im Traum eingefallen sein. Aber es gibt Leute, die offensichtlich so sind. Ich will mein Erbe und zwar jetzt. Du stirbst mir nicht schnell genug. Das ist dann unausgedrückt mit dabei. Das schwingt da mit. Merkst du das? Ein Anspruchshalten, ein ekelhaftes Anspruchsdenken. Und der Vater sagt, ja gut, es ist wahrscheinlich wirklich besser, du schiebst ab, als dass du hier bist und schlechte Vibrations verbreitest, schlechte Laune verbreitest. Und der Vater hat ihm das Erbe ausgezahlt und dann ist der junge Mann weg. Und was ist passiert? Hat er Erfolg gehabt mit seinem Erbe? Hat er es weise investiert, dieses Erbe? Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat sich damit gute Gefühle gekauft. Er hat sich damit gute Gefühle bei Frauen gekauft und bei Freunden. Und als er dann kein Geld mehr hatte, dann waren auch die guten Freunde weg und die schönen Frauen wollten von ihm nichts mehr wissen. Er hat sein Erbe verdummbeutelt. Er war nicht in der Lage, aufgrund seiner Charakterschwäche, mit dem vielen Geld, das er bekommen hat, vernünftig umzugehen und es zu mehren und erfolgreich zu sein. Selbstsüchtige Menschen sind nicht erfolgreich. Deswegen ist es wichtig, dass du mit dem Gedanken dich anfreundest, dass du immer wieder mal hart arbeiten musst und nicht auf deine Gefühle so sehr achten darfst. Dann, wenn du ein Projekt erfolgreich abgeschlossen hast, dann kannst du dastehen und sagen, ja, gut, jetzt. Ja, dann hast du es nämlich auch verdient. Und dann bekommst du echtes Lob von Leuten. Und nicht dieses künstliche Lob, diese leere Ehre, die dich im Herzen nicht sättigt. Danke für das Donner und den Amen, aber es stimmt trotzdem. Wichtige Sache. Dieser Bub, der ist allerdings aufgewacht. Na, wir wissen es aus Lukas Kapitel 15. Der musste allerdings erst vollkommen scheitern, all sein Geld verlieren und zum Schluss wirklich in der Gosse landen. Als Schweinehirte, als guter jüdischer Junge, hat er unreine Tiere gehütet. Furchtbar. Und er wollte das essen, was die Schweine essen, aber er hat es nicht bekommen. Man hat ihn also unterbezahlt. Und dann hat er sich gedacht, ach, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und versöhne mich mit meinem Vater. Und plötzlich hatte er kein Anspruchsdenken mehr, sondern hat gesagt, Vater, mach mich zu einem deiner Diener und es reicht mir. Es ist gut, ich habe es gelernt, ich habe es kapiert. Ja, ich habe es kapiert. Ich war charakterlich nicht in der Lage, mit dem guten Geld, das du mir gegeben hast, Haus zu halten. Ich habe es nicht anders verdient. Und wenn jemand dieses Anspruchsdenken verliert und demütig wird, dann kannst du die befördern, diese Person. Wenn sie nicht bei jedem strengen Wort sofort umknickt. Ich habe es euch gesagt, ist eine eher ermahnende Botschaft, deswegen haben wir einen besonders fröhlichen Hintergrund, damit wir uns dabei besser fühlen. Nochmal, ganz wichtiger Punkt, gute Leistung ist wichtiger als gute Gefühle. Während du Leistung bringst, kann es gut sein, dass du schwitzt, dass du stöhnst, dass du schlechte Laune hast, vorübergehend. Wenn du aber dann dein Projekt abgeschlossen hast, dann hast du gute Laune, garantiere ich dir. Wenn du von Projekt zu Projekt gehst, ohne das jemals abzuschließen, wirst du dich immer schlecht fühlen. Und du wirst nie wissen, wie das ist, wenn jemand aus Bewunderung, aus Neid was Schlechtes über dich sagt. Ich habe schon mal gesagt, schon Mitleid kriegst du geschenkt, Neid musst du dir verdienen. Stimmt. Nein, was ich meine ist, du kriegst dann echtes Lob und wenn du echtes Lob bekommen hast, dann fühlst du dich gut. Also als ich zum Beispiel, was weiß ich, blauen, braunen, schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu gemacht habe, das ist relativ anspruchsvoll, dann vor allem der braune Gürtel. Der gilt als schwieriger als der schwarze. Ich habe den schwarzen auch, aber der schwarze hat mehr Spaß gemacht als der braune. Ich sag dir, da schwitzt du. Und wenn dann was nicht so gut war, dann sagst du, ich wiederhole oder so, denn die lassen dich eiskalt durchfallen. Oder an unserer Dan-Prüfung, also Schwarzgurtprüfung ist es im Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu ist eine deutsche Polizeisportart. Das hat so nichts Fernöstliches. Okay, ist jetzt egal. Auf jeden Fall, du hast gemerkt, wer wirklich trainiert hat im Schweiße seines Angesichts und dann seinen schwarzen Gürtel sich verdient hat und andere, die so getan haben, als ob. Und die der Trainer scheinbar immer halt weiter befördert hat, bis sie dann endlich vom schwarzen Gürtel standen. Und die lassen sich nicht einfach so durch. Ja, wir geben dir jetzt den Gürtel aus Sympathie. Er hat sich redlich bemüht. Das hast du sehr gut gemacht. Nö, bei uns haben ein Drittel der Prüflinge versagt. Die sind durchgefallen und sind abserviert worden. Die Prüfer sind dann hingegangen, haben sie beiseite genommen. Na, ist nicht so wie Trump, du bist gefeuert. Also im Fernsehen seinerseits bei seiner Show, ihr wisst schon, die haben die dann beiseite genommen, haben gemeint, du, hör zu, das wird nichts mehr so, wie das ist. Du musst da richtig trainieren, sodass du das dann kannst. Und die sind dann gegangen. Zum Schluss war ein Drittel weg. Ja, einer von dreien war dann raus. Das ist ziemlich viel Durchfallerquote, also hohe Durchfallerquote. Verstehst du? Und im Leben ist es nicht anders. Dein Chef, der sagt da nicht, das hast du sehr gut gemacht, wenn du gerade wieder irgendeinen Account verbockt hast. Macht er einfach nicht, der lässt sich auflaufen. Und der sagt dann, der singt dir vielleicht ein Abschiedslied, ja, das kann sein. Okay, gut, aber ich wollte ja eigentlich über einen Ehemann reden, der vom Narren zum Geliebten geworden ist. Hat auch eine prophetische Dimension, okay? Wir sind in 1. Samuel Kapitel 25. Der Prophet Samuel selber ist gerade gestorben. Die Bücher hat später weitergeführt, der Prophet Nathan, aber ist jetzt nicht wichtig, ist was passiert. Da gab es seinerzeit einen von Gott eingesetzten König namens Saul, den hat Gott eingesetzt, Mann Gottes. Nur dieser König ist von Gott abgefallen. Also das war eine gute Regierung, die Gott eingesetzt hat, aber diese Regierung hat sich dann gegen Gott gewendet und hat dann die Männer Gottes, zum Beispiel David, verfolgt. Schlimm. Wenn die Regierung, die eigentlich von Gott gesetzt ist, Gutes zu tun, dann die Guten verfolgt. Ist es schlecht oder ist es schlecht? Es ist übel. Und so hat sich unser David in die Wälder zurückziehen müssen, in die Wüsten zurückziehen müssen. Und er hat dann eine Gruppe von Leuten um sich geschart. Das heißt, die sind von selber zu ihm gekommen. Das waren Leute mit erbittertem Gemüt, das waren Leute mit Problemen. Und Leute, die ihren Frauen davongelaufen sind, aus welchen Gründen noch immer. Leute, die Schulden hatten. Die haben sich bei ihm versammelt und mit dieser Truppe hat er dann eben geübt, wie es ist, König zu werden. Denn er hatte ja eine Weissagung, er hatte eine Verheißung, nämlich du wirst eines Tages der nächste König. Du bist es. Und Saul hat ihn als Opposition angesehen und hat ihn bekämpft, wie er nur konnte. Er musste sich also zurückziehen. Und wenn du eine Gruppe von 400, 600 Leuten hast, die müssen versorgt werden und die brauchen was Sinnvolles zu tun. Denn Leute, die mit Waffen gut umgehen können, aber nichts zu tun haben, sind gefährlich. Die werden zum Reichskorps, wie man sie hatte nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, oder zu den Marode-Brüdern, wie man sie hatte nach dem Dreißigjährigen Krieg. Wenn die in eine Gegend kommen, dann ist es gut, wenn du die Frauen im Keller versteckst und ansonsten alles dicht machst. Da geht's ab, das ist nicht gut. Und David hat denen was Interessantes und Vernünftiges tun lassen. Er hat ihnen gesagt, Leute, ihr wisst, ich habe die Verheißung, ich werde der nächste König sein. Und die haben halt gesagt, ja, deswegen sind wir ja hier, wir glauben an dich. Und dann hat er ihnen gesagt, wir können uns nicht aufhören, wie wenn wir Banditen wären. Wir sind keine Räuber im Wald, sondern wir sind der Nukleus einer gerechten Nation. Wir tun deswegen nicht Raub und Mord machen hier im Land, sondern wir beschützen die Leute im Land. Im Verborgenen, im Hintergrund, wie die Engel Gottes, ja, helfen wir denen. Und dann hat er sich einen reichen Mann ausgeguckt, einen Kleinviehhirten mit Tausenden von Schafen und Ziegen und so weiter. Der Mann hieß Nabal, auf Deutsch Narr. Der hatte eine Frau namens Abigail. Das heißt auf Deutsch Quelle der Freude. Aber das ist ein guter Name. Und David, der zukünftige König, der es jetzt noch nicht ist, der ist wie Jesus im Verborgenen jetzt. Jesus hat seine Truppen um uns herum. Seine Engel, die im Verborgenen wirken. Und wir sehen Jesus auch nicht, denn er ist jetzt im Verborgenen. Und der Fürst dieser Welt, der verfolgt Jesus und seine Gemeinde. Macht sehr schwer. Jesus ist jetzt noch nicht offenbar. Stimmt das oder stimmt das? Natürlich, er ist jetzt nicht offenbar. Aber wirkt er auf der Welt?
Ja.
Tut er. Genauso wie David. Er war noch nicht König im Land, aber seine Kräfte haben Gutes getan. Jetzt speziell für diesen reichen Mann. David hat nämlich gesagt, Leute, was wir machen ist Folgendes. Wir beschützen dem seine Herden vor den Räubern und vor den wilden Tieren. Und wenn der dann seine Geschäfte macht, wenn der dann die Schafschuhe hat und zu Geld kommt, dann gehen wir zu dem und sagen, hey, wir haben auf dich aufgepasst, gib uns was dafür, bezahl uns dafür. Wir waren deine Leibwache, bezahl uns was dafür. Es ist fast ein bisschen so, wie wenn Jesus zu dir kommt und sagt, hey, ich war gut zu dir, jetzt hilf mir, dein Reich, mein Reich zu finanzieren. Seid ihr noch dabei? Es hat mehrere Schichten, diese ganze Sache. Das ist der Hammer. Also, jetzt passt also David das ganze Jahr auf diesen Mann auf und auf seine Besitztümer. Und wenn Räuber kommen und sich anschleichen, ihr wisst schon, mit Augenbinden und so weiter, und die Herden ausspähen, dann surrt plötzlich ein Pfeil über ihnen und sie schauen rauf, steckt ein Pfeil über ihnen, über ihrem Kopf im Baumstamm und sie denken sich, wer hat uns beschossen? Und dann schauen sie und dann finden sie im Gebälk des Baumes auf irgendeinem Ast einen von Davids Männern, der runterwinkt und sagt, hallo, hier nicht. Und die Räuber sagen, alles klar, gut, und hauen wieder ab und berauben jemanden anderen. So hat dieser Mann einen Schutzwall gehabt. David und seine Männer. Sie haben was Sinnvolles, Gutes gemacht. Naja, und das haben sie das ganze Jahr über gemacht. Und es spricht sich rum bei den Hirten. Und die sind alle totale Fans von David. Sie möchten ihn gern mal sehen. Aber er kommt nie raus, ja. So wie wir alle gern mal Jesus sehen würden. Aber er kommt auch erst dann, wenn er kommt. Er erscheint ab und zu hier und da und dort Leuten. Aber so richtig in der breiten Masse, seit der Auferstehung nicht mehr. Da ist er mal 500 auf einmal erschienen. Aber seitdem hält er sich diesbezüglich zurück, bis er wiederkommt. Wird er auch machen. Gut, so, David tut also das ganze Jahr lang Gutes. Und jetzt ist das Jahr vorbei und jetzt ist die Schafschur und jetzt klimpert das Geld in der Kasse von dem Nabal. Und David hat großen, großen Anteil daran gehabt, dass es dem so gut ging. Und jetzt schickt er 10 Leute, 10 junge Männer, unscheinbare junge Männer zu Nabal, als der gerade Feste feiert und Schafschuhe hat und abrechnet und es ihm richtig super gut geht. Und sie kommen und sagen, David entbietet dir den Friedensgruß. Friede dir, Friede deinem Haus, Friede deinem Hab und Gut. Ist doch gut, oder? Überleg mal. Da kommen Boten des künftigen Königs zu dir und entbieten dir den Friedensgruß. Wenn der mal König ist und du bist auf den Friedensgruß eingegangen, hast seinen Frieden angenommen und hast ihm dann ein Opfer geschickt oder eine Bezahlung geschickt halt. Wenn der mal König ist, dann denkt der an dich, dass du, als es für ihn schwer war, schon auf seiner Seite warst. Dann weißt du, was dir das verschafft? Gunst beim König. Amen. Also der hat hier eine Gelegenheit, es zu etwas zu bringen. Hammermäßig. Er braucht aber eines. Unser Nabal braucht eines dafür. Verstand. Er muss über den Tag hinausdenken. Jetzt sieht er nur seine Kasse. Jetzt sieht er nur, dass es ihm gut geht. Er muss daran denken, dass er in ein paar Jahren David König sein wird. Er braucht Glauben. Er braucht Glauben an dieses Wort Gottes. So wie du Glauben brauchst, dass Jesus eines Tages herrschen wird. Denn ich sage da mal eins, wenn du Jesus jetzt schon nachfolgst, jetzt schon seinen Willen tust, ihm jetzt schon hilfst, sein Reich zu bauen, wenn er dann mal herrscht auf der Welt, erinnert er sich an dich. Glaubst du das? Ja. Wenn er dann mal auf der Welt tatsächlich herrscht von Jerusalem aus, denn er kommt ja wieder, es ist ja oft verheißen in der Bibel, dann würde er sich denken, ach ey, die Truppe in Geldersheim, das war keine Gurkentruppe. Auch wenn dieser Pastor echt Nachhilfe gebraucht hätte beim Anziehen und so weiter manchmal. Ich denke, denen helfe ich. Ich denke, denen helfe ich. Und diese Gelegenheit, die hat David, die hat Nabal jetzt. Denkt dran, Jesus hat auch seine Apostel ausgesandt und hat gesagt, wenn ihr in ein Haus kommt, entbietet ihm den Friedensgruß. Erinnert ihr euch? Und wenn da in dem Haus jemand würdig ist, komme euer Frieden auf ihn. Was bedeutet, der und ihr habt dann eine gute Beziehung zueinander. Der tut was für euch, nämlich euch aufnehmen ins Haus. Und ihr tut ihm was Gutes, indem ihr ihm das Evangelium bringt, indem ihr die Kranken dort heilt und so weiter und so fort. Ein geistlicher Segen werdet für diese Leute. Und Jesus sagt, wo sie euch nicht aufnehmen, schüttelt den Staub von euren Füßen als ein Zeichen und geht woanders hin. Haltet euch nicht ewig bei diesen Leuten auf. Geht woanders hin, die Welt ist groß. Und dann sagt er weiter, diesen Leuten wird es nicht gut gehen, wenn dann Zeit des Gerichts kommt. Okay, wenn sich die dann gegen euch gestellt haben und gegen mich gestellt haben. Und wenn der König herrscht, herrscht er. Und er wird dann die Guten belohnen und die Schlechten bestrafen. Gut, jetzt hat also unser Nabal, der auf Deutsch, wie gesagt, Narr heißt, der hat jetzt die Gelegenheit, eine gute Beziehung zum König herzustellen, zum Künftigen. Aber der kann ihn als solchen nicht sehen. Der denkt nur an den jetzigen Tag. Und lassen wir jetzt mal auf Abigail umschwingen, auf die Frau. Schau, diese Frau, von der heißt, dass sie klug war, von klarem Verstand und von gutem Aussehen. Ist prima. Und ich vermute mal ganz stark, dass dieser Nabal, der war ein Kalebiter, der kommt also aus einer gesegneten Familie, aus einer Glaubensfamilie, die bekannt war für ihren Glauben und für ihren Mut, für ihren Unternehmermut auch. Also was der hatte, ist altes Geld, der hat sich das nicht selber erworben. Dieser Nabal ist allerhöchstwahrscheinlich ein verzogenes Kind. Einer, zu dem er immer gesagt hat, das hast du sehr gut gemacht, der sich immer seine Launen raushängen konnte. Eins von den Kindern, die mit der Mutter im Supermarkt waren und wenn sie dann vom Kaugummiregal an der Kasse waren, will ich? Nein. Will ich? Nein. Und dann ein Riesentheater, dann mit auf dem Boden wälzen und rumgeschreie, bis die Mutter dann gesagt hat, allzu gut, kriegst du es halt. Was hat dieses Kind gelernt? Wenn ich mich lang genug, blöd genug aufhöre, kriege ich meinen Willen. Aber das funktioniert vielleicht bei deiner überforderten Mutter, aber bei deinem Chef nicht und auch sonst in der Welt nicht. Du ruinierst dein Leben, wenn du dir solche Sachen antrainierst, solche Haltungen, diese Anspruchshaltung antrainierst. Das ist Gift für dich, Gift für deine Seele, wenn du dich zu sehr um dich selber drehst. Sei ruhig einmal ein wenig hart. Gut, aber diese Frau, die sah so gut aus und wahrscheinlich hat der sie gekauft. Eine Trophäe. Na, der hat sich eine schöne Frau erworben für einen Haufen Geld. Kann ich mir vorstellen. Nur diese Frau, die hat wirklich das Ganze gemanagt. Die war im Hintergrund und hat gute Dinge getan. Sie hat den Leuten gesagt, was sie machen sollen und so weiter, weil Nabal so unzugänglich war. Kaum wollte man was von ihm, hat er rumgebrüllt, war fies, war bösartig. Man konnte nicht mit ihm reden. Er war so ein Sohn der Bosheit, dass man nicht mit ihm reden konnte. Ich hoffe, man sagt so etwas Ähnliches nicht über dich. Und der hatte aber, wie gesagt, eine Frau mit Verstand. Gut, was macht unser Nabal also? Die Leute von David sagen, na, hilf uns jetzt aus, so wie wir dir geholfen haben. Dein Erfolg, der ist auch maßgeblich uns zu verdanken. Wir haben für dich den Kopf hingehalten. Du hast nicht mit den Räubern gekämpft, du hast nicht mit Löwen, mit Bären, mit sonstigen Tieren gekämpft. Mit den Schakalen der Wüste hast du alles nicht müssen. Du hast nicht die Skorpione aussortiert, haben wir gemacht. Jetzt gib uns was dafür. Gib uns was für den Segen, den wir dir gegeben haben. Diesen unsichtbaren Segen. Und was macht Nabal? Der sagt, weiß man, wo es hingeht? David ist doch nur ein entlaufener Knecht. Viele Knechte entlaufen heute ihrem Herrn. Und ihr, ja, so wie ihr ausseht, euch gebe ich nichts. Ja. Und das hören die Männer und dann gehen sie wieder und sagen das dem David. Und als David das hört, dass er in einen Narren investiert hat, ist er so sauer, dass er jetzt sagt, schnallt euch euer Schwert um, denn jetzt geht's zur Sache. Jetzt ist er bereit, Gericht zu üben. Jetzt kommt eine unsichtbare Macht auf Nabal zu. Nabal wird die Nacht nicht überleben. Nabal feiert jetzt, er feiert jetzt eine Orgie. Er tafelt wie ein König. Das, was er David hätte geben können, das verzehrt er jetzt selber. Er hat ein Festmahl ausgerichtet wie ein König. Der hat all das, was eigentlich David und seinen Männern zukommen hätte können, ohne dass es ihm wehgetan hätte, da hat er sich jetzt selber aufgetafelt. Das erinnert mich an Lazarus und den reichen Mann. Na, David ist hier der Lazarus, der nichts bekommt. Und der reiche Mann, der tafelt wie ein König und verwendet alles für sich selber. Er hätte helfen können, hat es aber nicht gemacht, aus Bosheit. Üble Sache. Also Abigail hat einen bösen, schlechten, närrischen Ehemann, der mit geistlichen Dingen nichts zu tun hat, der sehr, sehr irdisch gesonnen ist. Echt schade, wenn du so einen Mann hast. Aber was macht sie? Sie weiß natürlich, was Sache ist. Ihre Hirten, die kommen jetzt zu ihr und sagen, du, der Chef hat die Boten von David weggeschickt mit leeren Händen und ich sag dir mal eins, die werden zurückschlagen. Es ist was im Busch, wir merken das. Es ist nichts Gutes. Es kommt Gericht über uns. Schau, wenn du Jesus oft genug und lang genug auflaufen lässt und nicht auf ihn eingehst, dann kommt auch auf dich Gericht. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Steht nicht im Alten Testament, steht im Neuen Testament. Es gibt so Situationen, wo du genau weißt, was richtig ist und du tust es nicht. Und Gericht ist unterwegs zu dir. Der Herr sagt, okay, da müssen wir jetzt den Stöpsel ziehen, da müssen wir jetzt Schluss machen. Und dann kommt David mit seinen Männern. Aber nicht mehr, um zu helfen, sondern um die zu vernichten, die ihm so geschadet haben. Okay? Er ist natürlich im Unrecht. Er handelt hier aus einem Rachegefühl, aus Zorn heraus. Das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Er ist kein Richter und er ist auch kein Polizist. Das ist die menschliche Seite. Die geistliche ist die, dass Jesus kommt und hier richten tut. Was macht diese Frau jetzt? Diese Frau mit klarem Verstand und gutem Aussehen. Sie sagt, oh, packt zusammen, was ihr zusammenpacken könnt. Alles Geschlachtete, was noch übrig ist. Und Kuchen und alles Mögliche und Wein und alles Mögliche. So viel, macht eine Karawane fertig und zwar sofort und wir gehen David entgegen. Während der Mann also noch feiert und tafelt und sich über die Maßen betrinkt, berauscht, geht sie im Schutz des Berges auf der anderen Seite, sodass man es nicht sieht, David entgegen, während David schon entgegenkommt. Und tatsächlich, sie trifft ihn. Sie trifft ihn und sie steigt vom Esel ab und sie fällt vor ihm nieder. Und von, ich denke, es ist Vers 21 bis 32 oder so. 1. Samuel 25. Also Vers um 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 Vers tut sie Fürbitte. Sie tut Fürbitte für ihren törichten Mann. Verseweise. Was macht sie? Sie sagt, ja, es stimmt, er hat töricht gehandelt. Rechne ihm das doch nicht zu. Und vor allem, räche dich nicht selber, das ist nicht gut. Denn dann bringst du Blutschuld auf dich. Und wenn du mal König bist, denn eines Tages wirst du König sein, das weiß ich, dann bist du mit Blutschuld belastet, das solltest du nicht machen. Sie rechtet mit David. Weißt du, dass du auch mit Gott rechten kannst? Du kannst sagen, ja, Herr, unser Land, wir haben wirklich wirkliche echte Leuchten hier als Repräsentanten und so weiter. Aber Herr, und dann kannst du ihm sagen, warum er sie nicht richten soll, sondern warum er sie segnen soll. Das musst du dann selber machen, dann müssen dir dann Sachen einfallen. Auf jeden Fall macht sie das. Diese Frau, die tut Fürbitte für ihren närrischen Mann. Tust du auch Fürbitte für die Narren in deiner Umgebung? Für die närrische Frau, für den närrischen Mann, für die närrischen Kinder, die närrischen Eltern, Kollegen, Chefs. Tust du Fürbitte für die Narren oder regst du dich nur über sie auf? Wenn du dich nur über sie aufregst und das weitermachen willst, dann kannst du heimgehen jetzt. Ist dann nicht mehr für dich. Aber wenn du sagst, nee, ich will da zu Lösungen kommen. Denn unsere Botschaft heißt ja, wie ein Mann oder wie ein Ehemann vom Narren zum Geliebten wurde. Okay. Wenn du also willst, dass dein Narr zum Geliebten wird oder deine Närrin zur Geliebten, dann bet für sie, tu Fürbitte für sie. Führ an, warum der Herr ihr helfen soll und ihr die Sünden nicht zurechnen soll dieser Person. Und David sagt, gut, dass du mir entgegengekommen bist. Und dann hebt er sie vom Boden quasi hoch, zieht sie an der Hand hoch und dann steht sie da. Und er sagt zu ihr, ich habe auf dich gehört und dein Angesicht erhoben. In anderen Worten, ich werde mich nicht an Nabal und seinen Leuten rächen, sondern es ist jetzt gut, es ist gut. Wir nehmen jetzt, was du uns gibst, und dann gehen wir wieder. Und das macht er. Fürbitte rettet Leben. Und Fürbitte ändert Situationen. Sie geht heim, unsere Abigail, und sie stellt fest, ihr Mann ist stockbesoffen. Er tafelt wie ein König. Sie kann jetzt nicht mit ihm reden. Weißt du, dass du mit Leuten nicht immer reden kannst? Du musst den richtigen Moment abpassen. Sonst hören sie dich nicht. Sonst verstehen sie dich nicht. Sonst ist es vergebliche Liebesmühe. Vergebliche Liebesmühe. Du musst warten, bis der richtige Moment kommt. Bis die Person nüchtern ist. Im Moment ist sie noch berauscht. Im Moment ist sie noch völlig auf dem Trip. Aber irgendwann, schau, ist der Rausch vorbei. Am nächsten Morgen, als der Rausch von Nabal gewichen war, als er nüchtern war, hat sie mit ihm geredet. Du musst mit Leuten reden, wenn sie nüchtern sind. Du musst mit Leuten reden, wenn sie bereit sind, wenn sie offen sind, wenn sie nicht mit irgendwas beschäftigt sind, sondern wenn du einen guten Moment hast. Nüchtern ist zum Beispiel der verlorene Sohn geworden, als er bei den Schweinen saß und angefangen hat nachzudenken. Und Nabal ist jetzt nüchtern. Er hat einen solchen Kopf von dem Wein, den er gestern getrunken hat. Und dann kommt seine Frau und sagt, hör mal, in der Nacht wärst du beinahe gestorben, Nabal. David kam mit gezücktem Schwert, aber ich habe für dich Fürbitte getan. Ich habe für dich Fürbitte getan, deswegen lebst du noch, du Narr. Und in dem Moment passiert was. Sein Herz erstirbt in ihm. Ein paar Verse vorher heißt es, und das Herz von Nabal freute sich sehr. Und jetzt heißt es, und das Herz von Nabal erstarb in ihm. Seine Frau hat ihm, wie soll ich sagen, die Wahrheit mitgeteilt, hat ihm mitgeteilt, um Haaresbreite wärst du gestorben. Sie teilt ihm das Wort mit, das Wort Gottes sozusagen. Ein ernstes Wort in seine Situation hinein. Und die Bibel sagt, dann erstirbt sein Herz und er wird wie Stein. Nach 10 Tagen stirbt unser Nabal. David hört es und kommt und heiratet Abigail. Die Frau, die war vollkommen nicht selbstsüchtig. Sie war keine Privilegienethikerin, sondern sie hat verantwortungsbewusst gehandelt. Sie hat verantwortungsvoll gehandelt. Stimmt das? Während er die Sau rausgelassen hat, hat sie verantwortlich gehandelt. Sei du immer die Person, die verantwortungsbewusst handelt. Sei du die Person, die verantwortungsbewusst handelt. Sagen wir jemand Amen. Denn die Person überlebt erstens und zweitens wird jetzt gesegnet. Überleg dir das mal. Der zukünftige König heiratet dich. Weißt du, was das bedeutet? Dass du die zukünftige Königin bist. Deine Selbstlosigkeit, dein Ausharren mit diesem Narren, die hat sich jetzt ausgezahlt. Du kriegst jetzt ein neues Leben. Und es ist auch prophetisch zu sehen. Pass mal auf. Natürlich ist jetzt hier unser Nabal gestorben und David hat seine Aufgabe übernommen als Ehemann oder als Herr über die Ranch. Aber sieh das auch mal prophetisch. Du als verantwortungsbewusste Person kommst und sprichst in einem nüchternen Moment mit jemandem, der ein Narr ist, ein großer Narr ist. Und dein Wort dringt dem ins Herz. Und es wird wie Stein. Und dann stirbt er nicht, sondern dann bekehrt er sich. Dann bekehrt er sich. Und wird zum Geliebten. Denn dann lebt ja Jesus in ihm. Dann ist sein Herz nicht mehr aus Stein. Dann lebt nicht mehr der ewige Narr in ihm, der Gott dieser Welt, sondern dann lebt Jesus in ihm. Und dann wird die Person vom Narren zum Geliebten. Siehst du das? Diese ganze Sache hat noch eine Dimension, die uns lehren soll, wie wir mit anderen Leuten umgehen, wie wir andere Leute gewinnen. Sag jemandem, wenn er mal nüchtern ist, die Wahrheit. So steht's wirklich mit der Familie. So steht's wirklich mit der Firma. So steht's wirklich mit deinem Leben, mit deinem geistlichen Leben. Und dann vertrau darauf, dass der Herr sein Werk tut und dieses Wort seine Kraft entfaltet und die Person dann stirbt und von Neuem geboren wird als der Geliebte. Der Narr starb und wird zum Geliebten. Plötzlich hat Abigail einen neuen Ehemann. Der ist wie ausgewechselt. Natürlich, weil er ausgewechselt war, ist schon klar. Aber ihr versteht, was ich meine. Der in einem lichten Moment bekehrt er sich und dann macht er weiter und ist von Stund an eben der Geliebte. Er ist besser drauf. Und die hat dann, wie gesagt, auch Kinder bekommen und alles und es war eine harmonische Zeit. Über das Eheleben von David müssen wir jetzt nicht weitergehen und müssen wir nicht vertiefen, okay? Das ist nicht wichtig. Aber auf was ich raus will, ist Folgendes. Die Narren sterben irgendwann an ihrer Narrheit. Die ruinieren ihren Arbeitsplatz, so dass man sie rausschmeißen muss. Die ruinieren ihre Mitarbeit, so dass man sie bitten muss, die Mitarbeit ruhen zu lassen im Verein oder sonst wo. Aber die Verantwortungsethiker, diejenigen, die bereit sind und willig sind, Verantwortung zu übernehmen, die werden vom Herrn gesegnet. Die kommen zum Schluss auf ihre Kosten. Die leiden vielleicht Jahr um Jahr und Tag für Tag, aber nachdem sie sich auf den Herrn geworfen haben, nachdem sie Gott vertrauen, nachdem sie darauf warten, dass der Richtige zum König wird. In ihrem Herzen haben sie ihn schon zum König gemacht. Mit denen geht es zum Schluss gut aus. Weißt du, dass Jesus genau das predigt? Jesus sagt exakt genau das. Ich sage euch auch wo. In Matthäus Kapitel 16. Die Jünger waren am Anfang auch Privilegienethiker, die wollten Privilegien haben. Wenn wir ihm jetzt dienen, dann würde er uns befördern, wenn er endlich König wird. Dann haben sie ihn ja die ganze Zeit gedrängt. Herr, jetzt mach halt endlich. Lass dich zum König ausrufen, du bist doch der Messias. Und dann mach mich zu dem, zu deiner Rechten und dann gib meinem Bruder einen Thron zu deiner Linken. Sodass immer, wenn die Leute dich anschauen, sie uns auch sehen. Und Judas sagt, ja, mach mich auch zum Finanzminister und so. Und Jesus sagt, hey Leute, ihr seid vollkommen falsch gewickelt. Als Petrus dann zu ihm kommt und sagt, o Herr, ans Kreuz gehen, leiden, Verantwortung für die Welt übernehmen und ihnen die Sünden abnehmen und die Möglichkeit zur Erlösung erkaufen. O Herr, das ist doch viel zu anstrengend, das lass mal, das widerfahre dir nur ja nicht. Und dann staucht Jesus den Petrus und die übrigen Jünger zusammen. Ne? Haben wir schon mal drüber geredet, wissen wir, hast du schon mal gelesen. Jesus stellt sich hin und sagt, geh hinter mich, Satan, zu Petrus. Weißt du, wer den Petrus gerade inspiriert hat? Derselbe, der Nabal inspiriert hat. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Du willst glänzen vor den Leuten, du willst Privilegien, ein möglichst leichtes Leben. Das ist nicht der Weg Gottes. Und dann fährt er fort und erklärt was. Stellt was in den Raum, das wir uns jetzt anschauen. Er sagt Folgendes. In Matthäus 25 und 26. Wenn jemand sein Leben, das ist seine Psyche, sein bewusstes Leben, das, was er wahrnimmt, erretten will, dann würde er das verlieren. Wir könnten auch sagen, wenn jemand privilegienethisch denkt, dann würde er nicht auf seine Kosten kommen. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, verantwortungsbewusst denkt, Verantwortung übernimmt, scheinbar nicht auf seine Kosten kommt, dann würde er es finden. Okay? Denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, wenn alle dich zum Superstar erklären würden und klatschen würden für dich jedes Mal, wenn du zur Tür reinkommst, dir jeden Wunsch von den Augen ablesen würden, vielleicht nicht gut für deinen Charakter. Was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßt? Dann würde er scheitern, wie Nabal gescheitert ist, wie Judas gescheitert ist, wie so viele andere gescheitert sind, wie Absalom gescheitert ist, wäre eine Untersuchung wert. Vielleicht mache ich das nächste Woche, ich muss mal schauen. Was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Menschensohn wird kommen in der Helligkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun. Du wirst jetzt nicht für jede gute Tat schon belohnt werden. Für alles, was du eingesteckt hast, belohnt werden. Eines Tages wird aber der Zeitpunkt kommen, da wirst du belohnt werden. Eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, wo David nicht mehr sich verstecken muss in der Wüste, sondern wo er heraustritt und eine Krone aufhat. Und dann willst du ihm den Friedensgruß entboten haben. Also, wenn es jetzt schon schwierig ist in deinem Leben und du trotzdem mit Jesus gehst und dir nicht jeder Wunsch erfüllt wird und du trotzdem mit Jesus gehst und du dich anstrengen musst und du trotzdem mit Jesus gehst und sagst, Herr, du und ich, wir machen das jetzt miteinander. Dann wird erstens der Herr dir helfen und dich triumphieren lassen. Wieder und wieder und wieder und wieder. Er wird dich umherführen im Triumphzug. Amen. Und so richtig belohnt wirst du dann, wenn er offenbar wird. Halleluja. Amen. Also, ich lese es nochmal. Wer irgend sein Leben verlieren wird, selbstsüchtig handelt, der wird es verlieren. Wenn aber irgendjemand sein Leben verliert um meinetwillen, also verantwortungsbewusst handelt, der wird es finden. Denn der Herr wird eines Tages kommen und dir dann deinen Lohn geben, preis dem Herrn. Und das spätestens dann ist alles gut. Der Lohn der Selbstlosigkeit. Okay, lass mich mit folgenden Gedanken abschließen. Also, unsere Abigail, die hat einen veränderten Mann bekommen. Wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass dein Mann stirbt, ja, der närrische Typ, und du einen neuen bekommst, der so wunderbar ist. Wahrscheinlich wird es so sein, dass im richtigen Moment du die richtigen Worte findest und er sich bekehrt. Du ihm eine Brücke schlägst und dann verändert er sich von innen raus und alles ist gut, preis dem Herrn. Also, was hat ihm geholfen? Fürbitte? Nochmal, betest du für die Narren in deinem Leben? Oder sagst du, lass mich in Ruhe? Nee, falscher Ansatz. Bet für die, so wie Abigail das gemacht hat. Und dann wirst du sehen, dass der Herr im richtigen Moment triumphiert. Tu Fürbitte für diese Leute, erstens. Und zweitens, sag ihnen die Wahrheit im richtigen Moment. Red also nicht ständig an sie hin, du Bose, mach endlich, sollst du jetzt mal mit in die Gemeinde gehen, blablabla, irgendwie so Zeugs die ganze Zeit. Lass das, lass das. Im richtigen Moment, wenn er nüchtern ist, wenn er zugänglich ist, wirst du merken, sprich zu der Person und dann wird sie schon was tun. Gut, erstens. Lass mich ganz kurz auf Hiob eingehen, der viel geplagte Mann, der furchtbare Ratgeber hatte. Hiob, du musst irgendwo schuldig geworden sein, sonst hätte Gott dich nicht so auflaufen lassen. Nein, ich habe alles richtig gemacht, ich habe ein gutes Gewissen und trotzdem, nein, es kann nicht sein, doch, nein, doch, die ganze Zeit. Bis Gott dann auf den Plan tritt und sagt, Hiob hat nichts falsch gemacht. Aber ihr wart schlechte Ratgeber. Und dann sagt Gott, ich will, dass ihr zu Hiob geht und Hiob dazu bringt, für euch Fürbitte zu tun. Ihn will ich erhören, wenn er für euch Fürbitte tut. Sonst komme ich mit Gericht. Denn ihr habt Falsches über mich geredet, sagt der Herr. Und was macht Hiob? Hiob hat jetzt die Möglichkeit. Entweder er lässt diese Narren auflaufen und sagt, verdient habt das. Oder er tut Fürbitte für sie. Und er tut Fürbitte für sie, weil er eben Hiob ist. Weil er ein Mensch in der David-Kategorie ist. Weil er jemand ist wie du. Amen. Weil er jemand ist wie du. Hiob tut Fürbitte für seine furchtbaren Ratgeber. Er kam mit einer Sorge zu ihnen und sie haben ihn nicht aufgebaut, sie haben ihn runtergezogen. Hast du auch Leute in deinem Leben, die statt dich aufzubauen, dich runterziehen? Jedes Mal, wenn sie den Mund aufmachen. Muss jetzt nicht ja sagen. Dann bet für diese Personen. Und wisst ihr, was Interessantes passiert? Erstens, diese Leute sind nicht gerichtet worden. Halleluja. Und zweitens, als Hiob Fürbitte tat für seine Ratgeber, wurde er geheilt. Da wendete Gott das Geschick von Hiob. Als Hiob Fürbitte tat für seine miesen Tröster, wendete der Herr sein Geschick. Wenn du möchtest, dass der Herr dein Geschick wendet, probier's mal mit dem Rezept von Hiob, von Abigail. Jesus hat auch für die Sünde gebetet. David hat dasselbe gemacht. Schau, David wurde König, obwohl er Saul nicht aus dem Weg geräumt hat. Der hat den Kollegen nicht mit dem Ellbogen aus der Position vertrieben. Der hat nicht intrigiert, der hat nicht Lügen verzapft über den anderen. Musste der alles gar nicht. Der hat sich gesagt, entweder Gott befördert mich oder ich muss nicht befördert werden. Dann ist er von Wüstenversteck zu Wüstenversteck gegangen, bis es Gott gefallen hat, ihm endlich weiten Raum zu geben und ihn zum König zu machen. David war nicht nachtragend, er hat vor Gott für die Beförderung vertraut und nicht intrigiert. Okay, lass mal einfach so stehen. Und das Letzte, Jesus, schau. Von Jesus steht geschrieben, dass er sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat und jetzt Macht und Kraft und Herrschaft ausübt, wie Gott selber. Er ist der Teil der Gottheit, durch den Gott sich ausdrückt. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wer kann sowas über sich sagen? Niemand. So, Jesus ist also quasi der Leib der Gottheit, durch den er sich ausdrückt. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Aber wie kam er dorthin? Natürlich war er Gott im Fleisch, völlig klar. Nur, er hat sich das auch verdient. Jesus war der einzige Mensch, der sich den Himmel tatsächlich buchstäblich verdient hat, der das geschafft hat. Du schaffst es nicht, ich schaff's nicht, aber er hat es geschafft. Steht alles genauer beschrieben im Philipperbrief Kapitel 2. Vor allem in den Versen 8 bis 11, da steht es, weil er bereit war, seine Göttlichkeit im Himmel zu lassen und Mensch zu werden, sich Knechtsgestalt anzuziehen, ein Niemand zu werden, in der Achselhöhle der Welt geboren zu werden, in einem besetzten Land mit vielen Problemen und dort es zu etwas gebracht hat, weil er, als Gott zu ihm gesagt hat, du musst ans Kreuz, um als Stellvertreter für die Menschen ihre Sünden auf dich nehmen, weil er dazu Ja gesagt hat, weil er gesagt hat, ja, ich entscheide mich freiwillig fürs Kreuz. Deswegen, weil er sein Leben hingegeben hat für andere, hat Gott ihn so befördert. Mei. Deswegen, kannst du nachlesen, darum auch hat der Herr ihn, hat Gott ihn, der Vater, ihn befördert und ihm den Namen gegeben, über alle Namen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und ihm auf seinen Thron sitzen lassen. Ja, alle werden sich beugen vor ihm. Alle. Die Guten, die Bösen, die Schlechten, alle. Werden sich vor Jesus beugen und werden ihn bekennen. Du bist Herr, du bist Gott, du bist der, der das Sagen hat. Du bist würdig, du bist das Lamm Gottes. Halleluja. Amen. Gut, ich habe es schon angesprochen. wenn du genau weißt, dass du eine von diesen Personen bist, die anderen Leuten das Leben schwer machen. Wenn du mal jetzt nüchtern bist und sagst, ja, es stimmt, ich bin verzogen. Ich bin eine verzogene Göre, genau genommen. Ich bin ständig unglücklich, ich erwarte ständig, dass Leute mich irgendwie loben oder sonst was machen. Und wehe, wenn sie das nicht tun, dann lasse ich sie leiden. Stunden, Tage, Wochen und Monate lang. Wenn du sagst, okay, ich habe die Schnauze voll von diesem Lebensstil. Und du willst neues Leben. Du willst dich von einem Narren zum Geliebten verändern. Dann gibt dir Jesus die Gelegenheit, es zu tun. Wie? Du bittest Jesus in dein Leben, bittest ihn um Vergebung der Sünden und lädst ihn in dein Leben ein. Und dann folgst du ihm nach und tust Dinge, die er tun würde. Verhältst dich so, wie er sich verhält. Lebst verantwortungsbewusst. Und dann wirst du eine Veränderung in deinem Leben merken, wie sie so viele von uns erlebt haben, inklusive mir selber. Du bekommst dann ein neues Leben. Du verwandelst dich wirklich von einer verlorenen Person zu einer geliebten Person. Also wenn du das möchtest, dann bete jetzt mit mir. Wir beten alle miteinander. Lass uns mal die Augen zumachen und wir sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Gib mir ein neues Herz. Gib mir deine Natur. Mach mich neu. Und Herr, ich empfange jetzt. Amen. Gottes Segen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Wenn nicht, dann hast du das jetzt erneuert. Ist auch gut. Ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Du kannst nicht verlieren, wenn du dich verantwortungsethisch benimmst, wenn du verantwortungsvoll handelst. Amen.